Über ein Kaufhaus möchte ich heute Morgen mit Ihnen reden. Über ein Kaufhaus, das eine ganze Reihe von Filialen hat. Das Besondere an diesem Kaufhaus ist der Paragraph 1 seiner Geschäftsbedingungen, nämlich Verkauf ausschließlich zum Nulltarif. Der Name dieses Kaufhauses steht für die Sache. Das Kaufhaus heißt Gnadenau. Ich lese uns den Anfang von Jesaja 55. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Da tritt Gottes Bote auf, wie der billige Jakob. Gute Nachricht, Leute. Kommt, kauft, esst, trinkt. Wie? Brot und Wasser ist unter eurem Niveau. Ihr seid Besseres gewöhnt, Luxusgüter. Aber bitte sehr, Milch und Wein, Edelmilch von den glücklichen Kühen auf der Gnadenau. Euter frisch und biologisch rein. Und Wein, Wein der allerbesten Lagen. Zions Qualität, Herrenhuter Auslese, Tabor Kabinett. Und was das alles kostet? Das ist ja gerade die Spezialität unseres Hauses. Wir verkaufen gratis. Nur her, meine Dame, billig ist zu teuer für Sie, ich weiß. Darum die absolute Nulllösung. Aber mein Herr, nicht drängeln. Es ist alles im Überfluss vorrätig. Alles zum Nulltarif. Alles auf der Sola Gratia Basis. Gnadenau macht's möglich. In zwei Abschnitten möchte ich mit Ihnen heute Morgen nachdenken über dieses sehr merkwürdige Kaufhaus. In einem ersten Abschnitt möchte ich mich als einer, der ja auch zu diesen Gratisverkäufern Gottes gehört, möchte ich mich mit Ihnen sozusagen am Verkaufstisch zusammensetzen und darüber nachdenken, was für ein Stil passt eigentlich zu diesem Gratisverkäufer aus dem Hause Gnadenau? Wie sieht das Berufsbild dieses Nulltarifhändlers aus? Das ist der erste Gedankengang. Ich möchte jetzt diesem Nulltarifhändler, diesem Gratisverkäufer, auch seinen biblischen Namen und biblischen Titel geben. Er heißt Zeuge Jesu Christi. Wir wollen uns ganz kurz über dieses Stichwort Zeuge verständigen. Was ist das eigentlich, ein Zeuge? Der Zeuge in der Bibel und der juristische Zeuge haben drei Dinge jedenfalls miteinander gemeinsam. Ein Zeuge ist zunächst immer ein Zeuge von etwas. Was einen Zeugen qualifiziert, das ist nicht seine Frisur und nicht sein Intelligenzquotient, nicht seine Weltanschauung ist gefragt, sondern seine Beobachtung. Der Zeuge von etwas hat etwas gesehen, hat erst Kontakt zur Sache gehabt. Und deshalb ist der Zeuge immer Tatsachenzeuge. Das zweite Stichwort. Ein Zeuge ist immer Zeuge vor einer öffentlichen Instanz, vor einem Gericht. Das deutsche Hauptwort Zeuge kommt ja von ziehen. Ein Zeuge ist einer, der gezogen wurde, geradezu eingezogen, wie bei der Bundeswehr. Man kann nur in extremen Ausnahmen die Zeugepflicht verweigern. Der Zeuge von, der etwas gesehen hat, ist auch immer Zeuge vor. Der Tatsachenzeuge ist Öffentlichkeitszeuge. Das dritte Stichwort. Ein Zeuge ist immer ein Zeuge für etwas. Er soll ja in einer dunklen Angelegenheit die Wahrheit an den Tag bringen. Deshalb ist es wichtig, dass solch ein Zeuge nicht zu manipulieren, nicht einzuschüchtern, nicht zu erpressen, nicht käuflich ist. Notfalls wird er die Wahrheit mit dem Eid bekräftigen. Der Zeuge ist also als Zeuge für zugleich immer Wahrheitszeuge. Jetzt kommt bei dem Christenzeugen ein viertes dazu. Für einen juristischen Zeugen gilt, das ist diejenige Person, die auszusagen hat in einem sie nicht betreffenden Verfahren. Der juristische Zeuge ist gerade dann ein guter Zeuge, wenn er auf Distanz ist, wenn er objektiv dem Vorgang gegenübersteht. Er darf keineswegs befangen sein, in die Geschichte eingewickelt, er darf nicht Partei sein. Sein Herz muss draußen bleiben. Das ist beim Christuszeuge nun gerade anders. Christuszeugen sind nicht nur befangene Leute, sondern sie sind von ihrem Herrn geradezu gefangen genommen worden. Auch das steht im Kolosserbrief. Sie sind gepackt worden und in den Triumphzug Jesu Christi hineingeholt worden. Und da stehen sie nun für ihren Herrn ein mit Herzen, Mund und Händen, mit ihrer ganzen Existenz. Sie stehen für ihren Herrn gerade mit Leib und Leben. Notfalls so lange, bis man sie umlegt. Es ist nicht zufällig, dass das griechische Wort Martys, Zeuge, für uns zu Märtyrer geworden ist. Im Extremfall ist jeder Christ das. Zeuge mit Leib und Leben und seiner ganzen Existenz. Existenzzeuge. Wir fassen zusammen. Christen sind Zeugen von etwas, Tatsachenzeugen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Christen sind Zeugen vor der Weltöffentlichkeit. Wir schulden den Juden und den Griechen, wir schulden jedem das Evangelium bis an der Weltende. Christen sind Wahrheitszeugen und darin Nachfolger und Boten des Ur- und Kronzeugen Gottes. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll, sagt Jesus. Und schließlich sind diese Zeugen Zeugen mit ihrer ganzen Existenz. Das ist also der Nulltarifhändler aus dem Hause Gnadenau. Zeuge Jesu Christi. Ich möchte jetzt versuchen, mit Ihnen vier Ebenen, vier Bereiche zu besprechen, auf denen dieses Zeugnis zum Tragen kommen soll. Ich meine das nicht als eine vierfache Forderung, so müsst ihr das machen, sondern als einen vierfachen Zuspruch, als eine Entfaltung dessen, was uns geschenkt ist und was wir nun dem Zeitgenossen gegenüber auf die Theke zu legen haben im Kaufhaus Gnadenau. Die erste Ebene, die emotionale Ebene, das Stichwort Zuversicht. Ich beginne jeweils mit einer These, mit einem Leitsatz. Der bis zur Neurose verunsicherte, von Ängsten umgetriebene Zeitgenosse fragt nach ansteckender Zuversicht. Er hat ein Recht darauf, dass wir ihm Quellen des Lebensmuts zeigen. Da sagt man von einem Vater in Christus, einem altgewordenen Christuszeugen, in seiner Gegenwart, da fühlte man sich frei, nicht bedrängt, ermutigt, nicht bedrückt, angenommen, nicht angegriffen, brutto geliebt, nicht kritisch taxiert. Warum konnte es einem so wohl sein in der Nähe dieses Zeugen Jesu Christi? Antwort: Weil dieser Mann in kindlichem Vertrauen, mit fröhlichem Urvertrauen davon lebte, es muss doch alles gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Es muss doch alles gut werden. Unsere Welt ist heute geschüttelt von Ängsten. Und da gibt es Menschen, die kennen einen Herrn, der vor der Welt ist, und nach der Welt steht und der die ganze Weltgeschichte von beiden Seiten in seinen guten Händen hält. Es muss doch alles gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Das ist sozusagen das Kapital, das solch ein Gratisverkäufer aus dem Hause Gnadenau hat. Er hat die Ewigkeit und er hat Kenntnis von den alles umspannenden Händen Gottes. Das gibt uns fröhliche Gelassenheit. Wir sind ja nicht wie Rettungsschwimmer, die die schon ertrinkende Wahrheit über Wasser halten müssten. Es ist ja genau umgekehrt, die Wahrheit trägt uns, so wie ein Nichtschwimmer sich ganz getrost dem Wasser im toten Meer anvertrauen kann. Das Wasser hat einen so hohen Salzgehalt, man braucht keinerlei Schwimmbewegung zu machen. Das Wasser trägt, so trägt uns die Wahrheit. Was ist das für eine großartige Sache, in einer Welt voller Pluralismus, voller Meinungsstreit, voller ideologischer Kämpfe, voller engagierter Verzweiflung und voll verzweifelten Engagements sagen zu können, ich weiß, woran ich glaube. Und da ist dann Humor möglich. Humor ist, wenn man trotz des alten Drachen fröhlich lachen kann. Und da, wo Humor ist, da ist gute Luft, da fühlen sich Menschen wohl. So wie der Apostel Paulus mitten in einer Weltuntergangsstimmung, mitten in jenem Orkan aufsteht, das Brot bricht, dankt. Und dann heißt es, da fingen sie alle an zu essen und wurden guten Muts. Christen mitten in der Katastrophenstimmung unserer Zeit. Du wirst allein ganz recht behalten. Das gibt uns Gratisverkäufern Gelassenheit. Da ist keine nervöse Hektik mehr nötig, kein Fanatismus, kein falsches Drängen. Er macht's ja. Ich vergesse nicht den lieben arabischen Bruder, der vor einigen Jahren in unserem Wohnzimmer saß. Theologie hatte er studiert. Als überzeugter Moslem islamische Theologie. Islamische Theologie, und zwar in der berühmtesten Fakultät der islamischen Welt, der Al-Azhar-Universität in Kairo. Und wie sich das für einen ordentlichen islamischen Theologiestudenten gehört, musste er sich natürlich auch auseinandersetzen mit den übrigen Religionen, unter anderem dem Christentum. Und er hatte eine wissenschaftliche Seminararbeit zu schreiben über den Römerbrief des Apostels Paulus. Das Ziel war völlig klar. Der Paulus sollte widerlegt werden durch einen islamischen Theologen. Und das geschah mitten bei der Seminararbeit, bei dieser wissenschaftlichen Arbeit in einer islamischen Universität, dass diese 2000 Jahre alten Buchstaben plötzlich zu reden begannen. Ja, dass ein lebendiger Herr aus diesem Text hervortrat und diesen Mann beschlagnahmte. Wenn ich an diese Geschichte denke, dann kommt etwas von dieser freudigen Gelassenheit. Es muss doch alles gut werden, weil Jesus lebt. Jetzt darf ich niemanden abschreiben. Ich darf mit niemanden je fertig sein. Denn Gottes Geschichte mit jedem Menschen geht unendlich weiter und tiefer, als ich je ahnen kann. Emotionale Ebene, Zuversicht. Von Osterduft umgeben darf unser Zeugnis sein. Fröhlich, geduldig. Wenn immer wir den Namen Jesus aussprechen, dann kommt guter Ozon, guter Geist in einen muffigen oder gewittrig schwülen Raum. Es muss doch alles gut werden. Solche ansteckende Zuversicht ist ein Heilklima für den Zeitgenossen, der geradezu von angstvollen Erstickungsanfällen geplagt ist. Den Wohlgeruch Christi, den Duft des Lebens zum Leben, den darf jeder einatmen, der es mit solch einem Gratisverkäufer aus dem Hause Gnadenau zu tun bekommt. Humor. Jesus siegt. Und der zweite Stichwort zu der emotionalen Ebene, die rationale Ebene. Mein Leitsatz: Der von Kinderbeinen an auf kritisches Hinterfragen getrimmte Zeitgenosse fragt nach stichhaltigen Begründungen für unseren Glauben. Er hat ein Recht auf unser geduldiges, sachliches, rationales Argumentieren. Er hat Anspruch auf Diakonie im Denken. Derjenige unter den Theologen der letzten Generation, der das besonders deutlich gemacht hat, war der Schwabe Karl Heim, Evangelist am denkenden Menschen. Er hat immer wieder gesagt, ihr Christen braucht ein gutes intellektuelles Gewissen, nicht nur ein gutes moralisches Gewissen im Blick auf Lüge oder Diebstahl, ein gutes intellektuelles Gewissen. Karl Heim konnte sagen, zur Heiligung gehört auch die Ordnung des Gedankenlebens. Christen, die in ihrem Kopf eine geistige Konfusion haben, haben sich der heiligenden Kraft des Geistes Gottes auf der Ebene des Kopfes eben entzogen. Der Heilige Geist, sagt Luther, ist kein Skeptikus. Und wenn der Heilige Geist kein Skeptiker ist, dann dürfen wir auch fröhlich sagen, ich weiß, woran ich glaube. Christen haben ja durch ihren Glauben einen ungeheuer weiten geistigen Horizont bekommen. Der Intelligenzquotient ist auch bei Christen verschieden. Aber es gibt prinzipiell keine dummen Christen. Denn da ist uns eine Dimension gezeigt, von der Erschaffung der ganzen Wirklichkeit bis zu ihrem Endziel. Wir haben Einsicht bekommen in die Wirklichkeit. Ich sage es jetzt mal so: Wer von Karfreitag und Ostern herkommt, der hat die Zentralschau. Damit meine ich nicht, wie manchmal im Schwabenland eine besondere mystische Entrückung, Zentralschau, sondern ich meine, dass jeder Christ eine umfassende Perspektive hat. Ich weiß, woher die Welt kommt und wohin sie geht und wer ihr Herr ist. Christen sind wissende Leute. Auch das hat Karl Heim gesagt. Solange ich noch irgendeinen Gedanken aus Philosophie oder Naturwissenschaft, aus modernistischer Theologie oder atheistischer Ideologie fürchten muss, solange glaube ich nicht wirklich, Herr ist Jesus. Wenn ich glaube, Herr ist Jesus, dann muss ich auch sagen, nun kommt doch her mit euren modernistischen Ideen, lasst sie uns doch mal bei Licht besehen. Wer muss denn hier vor wem Angst haben? Welches Licht zersetzt denn was? Zersetzt das Licht des Glaubens den Unglauben oder geht es umgekehrt? Weg mit Furcht vor Gedanken. Jesus ist Sieger. Von daher Mut zu Argumenten. Da hat Karl Barth sicher recht. Nächst Hochmut und Ungehorsam ist auch Dummheit eine Weise der Sünde. Dummheit und Sünde gehören zusammen. Ich meine jetzt nicht einfach intellektuelle Dummheit. Aber was ist das für eine abgrundtiefe Dumpfheit, wenn das Geschöpf meint, es könnte ohne seinen Schöpfer leben? Das ist nun wirklich kapitale Dummheit. Und uns ist gezeigt worden, wer unser Herr ist. Und jetzt sind wir ermuntert, ermutigt, fröhlich zu argumentieren. Ich will ein paar Beispiele nennen. Wir haben einen Hauskreis, der sich alle 14 Tage trifft. Und darin ist unter anderem ein sehr engagiert fragender Diplom-Ingenieur. Als wir miteinander das Markus-Evangelium lasen, da war schlechterdings kein Weiterkommen mehr, als wir an die Wundergeschichten kamen. Es ging gar nicht anders, als dass man hier die Frage Wunder und Naturwissenschaft grundsätzlich anpackt. Es hat uns da ein Aufsatz von Karl Heim zunächst mal entscheidende Hilfe getan, aber mit diesem naturwissenschaftlich fragenden Menschen wäre man keine Stunde mehr weiter im Gespräch geblieben, wenn man hier nicht Argumente auf den Tisch gelegt hätte. Und wir haben sie doch. Oder im Blick auf geschichtliche Dinge. Wie ist das eigentlich mit dem Ostergeschehen? Es gibt ein sehr hilfreiches neues Buch von Heinz-Peter Hempelmann über die Auferstehung Jesu Christi. Gerade die Ostergeschichte ist ja solch ein Modell. Nicht wahr, wenn zu Ostern die neue Welt hineingebrochen ist in unsere alte Welt, dann ist es ja unmöglich, dass diese neue Welt eingefangen werden könnte in die Schubladen der alten Welt. Diese Schubladen nennen wir gar Kategorien. Wir können dann die Ostergeschichte nicht einsargen in die Normen der alten Welt. Das nennt man ja beweisen, abhaken. Es muss ja umgekehrt sein. Die Osterwirklichkeit muss die alte Welt aus den Angeln heben und alle diese Schubladen platzen lassen. Ich sage es mit einem anderen Bild. Das Ostergeschehen ist wie ein Meteor aus Gottes Welt, der hineinfällt in unsere Wirklichkeit. Und was entsteht dann? Ein Riesenkraterloch. Aber wenn wir Ostern auch nicht beweisen können, weil alle Begriffsnetze unserer alten Welt dabei zerrissen werden, so können wir doch einen Zeitgenossen in einem ruhigen und geduldigen Gespräch bis zu diesem Kraterrand führen. Ja, wie ist das denn mit dem leeren Grab? Was spricht denn für den Leichendiebstahl? Was spricht denn dafür, dass Jesus nur scheintot war? Und wie ist es denn mit dem fröhlichen Zeugnis der Jünger? Wie ist das denn verständlich, wenn sie gerade unter dem Gottesurteil standen, verflucht ist, wer am Holze hängt? Und jetzt stehen sie da und verkünden fröhlich, Herr ist Jesus? Man kann mit einem bereitwilligen Zeitgenossen in geduldiger Argumentation zeigen, es gibt gar kein vernünftiges Argument gegen die Auferweckung. Ganz gewiss, wir stehen damit am Kraterrand, an dem Rätsel Ostern, dass jetzt aus diesem Krater sozusagen der heiße Atem Gottes, der Heilige Geist diesen Menschen anbläst und ihn zum Glauben bringt, dass aus dem historischen Rätsel das göttliche Geheimnis wird, das haben wir nicht in der Hand. Aber bis zum Kraterrand können wir jemanden führen. Und wir werden schuldig an Menschen, wenn wir diese Argumentationen unterlassen. Oder im Bereich des Ethischen. Vor einiger Zeit gab es in der ARD, im Panorama, wo es ja mancherlei gibt, eine vorzügliche Sendung über die Abtreibung. In dieser Sendung kam das Wort Gott nicht ein einziges Mal vor. Aber es war wirklich die Sprache der Tatsachen aus dem ersten Glaubensartikel. Wer die Bilder dort gesehen hat, der weiß, wie das aussieht, wenn man solch ein Baby absaucht. Dass tatsächlich die Trümmer eines Menschen herauskommen und nicht irgendwelch ein schleimiger Brei oder irgendein bloßer Zeltklumpen. Solch ein Wesen ist ein ganzer Mensch, künstlich und fein bereitet. Man braucht bloß solche Bilder einmal zu zeigen. Es gibt auch Dias darüber, es gibt von einer Ärztevereinigung Material dazu. Dann hat man die Sprache der Tatsachen aus dem ersten Glaubensartikel. Natürlich können Leute dann diese Tatsachen niederknüppeln, wie Paulus sagt, die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Aber niemand kann sagen, ich habe das nicht gewusst. Auch auf sittlichem Gebiet haben wir Argumente. Vielleicht sagt jemand, ist das nicht Vorhofsarbeit? Oh ja. Aber ist das nicht Vorhofsarbeit, wenn man bei einer Evangelisation Plakate klebt, Handzettel austeilt, Leute einlädt, im Wagen mit zur Evangelisation hinfährt? Ist nicht ein ganz wichtiger Dienst Vorhofsarbeit? Ich will mit einem Beispiel diesen Abschnitt schließen. Ein Bruder im Pfarramt, der lange Jahre einen der Gnadauer Gemeinschaftsverbände geleitet hat, erzählte mir einmal, dass er als Abiturient in eine ganz tiefe geistige Krise kam, auch eine Glaubenskrise. Da wurde Goethes Faust gelesen und dies andere Evangelium, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, hat jeden Abiturienten so tief gepackt, dass er an seinem Glauben fast irre wurde. Was hat er da getan? Das Rechte. Er ist zu seinem Gemeinschaftsprediger gegangen. Was hat der Gemeinschaftsprediger getan? Auch das Rechte. Er hat mit ihm gebetet, er hat mit ihm die Bibel gelesen, ganz gewiss. Aber er hat sich eine ganze Reihe von Abenden hingesetzt und mit diesem Abiturienten Goethes Faust studiert. Und dann ist es den Durchbruch gegeben. Und das hat den Weg ins Theologiestudium gegeben. Und das wurde ein lebenlanges Zeugnis für Jesus Christus. Wir können uns der Argumente der Zeitgenossen nicht entziehen. Wir sind gerufen, jedermann Rechenschaft zu geben über den Glauben, der in uns wohnt. Also, wir Gratisverkäufer von Gnadenau, wir sind ja von der Qualität unserer Ware überzeugt. Und jetzt können wir jeden einladen, kommt doch nur ganz nah heran, Unseren Artikel, den kann man gern anfassen. Sie können auch die Verpackung aufreißen. Sie können auch Schere und Messer mitbringen, denn was wir Ihnen anbieten, das ist hieb- und stichfest. Probiert's doch mal. Emotional, Zuversicht. Rational, Argumentation. Personal. Die dritte, die persönliche Ebene. Mein Leitsatz. Der in der Industriegesellschaft auf Daten und Funktionen eingeschrumpfte, sich als Computernummer und Ersatzteil erfahrene Zeitgenosse fragt nicht nach etwas, sondern nach uns. Er sucht das unverwechselbar Persönliche. Er hat ein Recht darauf, dass wir uns ihm aussetzen mit unserer ureigenen Erfahrung. Wenn jemand eine Reise tut, sei es nur nach Essen, dann kann er was erzählen. Das Wort Erfahrung hat ja mit Reise etwas zu tun. In dem Wort Erfahrung steht ja das Wort fahren. Den Rheinfall bei Schaffhausen habe ich dann erfahren, wenn ich das Donnern der Wassermassen mit eigenen Ohren gehört und die feuchte Gischt auf der eigenen Haut gespürt habe. Das ist Erfahrung. Wenn wir wirklich Christen sind, dann kommen wir von einer Erfahrung her. Von einer Einsicht. Unter Einsicht verstehe ich, dass da ein Vorhang weggezogen wurde. Und jetzt haben wir hineinschauen können. Einsicht in die Wirklichkeit Gottes. Und wie heißt die Wirklichkeit Gottes? Gott war in Christus und hat die ganze Welt versöhnt. Und was war jetzt meine persönliche Erfahrung? Mir ging das auf und ich durfte meinen Anteil an dieser weltweiten Versöhnung fröhlich in Anspruch nehmen. Aber was habe ich dabei entdeckt bei meiner Bekehrung, bei meiner Wiedergeburt? Die ganze Welt ist versöhnt. Also diese urpersönliche Erfahrung reißt den ganzen Horizont auf. Mir geht es hier um eine Begriffsunterscheidung. Wir sollten nicht sagen subjektiv. Der subjektiv versteht heute jedermann, das ist etwas, das gilt nur für dich privat. Ja, das ist Ihre subjektive Ansicht, das geht mich das an. Es geht bei uns nicht um subjektive Ansichten, sondern um eine Einsicht in die Wirklichkeit. Gott hat die Welt versöhnt und diese unsere Erfahrung, die muss nun hinaus in die Welt. Erfahrung ist immer Erstkontakt zur Sache. Ich hab's doch gesehen. Erfahrung geht jeder Theorie voraus. Erfahrung ist das Elementare. Wenn im alten Israel jemand nach einer schweren Krankheit gesund wurde, dann feierte er das Todah-Opfer, ein Dankopfer. Dieses Todah-Opfer endete in einer großen Mahlgemeinschaft. Da waren die Verwandten und die Freunde eingeladen und dann stand der Genesene auf und sagte, kommt her, ich will erzählen, was Jahwe an meiner Seele getan hat. Das ist der Zusammenhang. Das heißt, er berichtete seine Erfahrung, breitete sie aus, legte sie auf den Tisch. So hab ich's erlebt. Dass wir uns mit unserer Erfahrung einbringen. Wir haben nicht etwas abzuliefern wie ein Briefträger, sondern wir haben uns selber auszuliefern mit unserer ganzen Existenz. Ja, und wer bin ich? Ich bin ein begnadigter Sünder. Wenn ich das nicht für eine theologische Phrase halte, dass ich ein begnadigter Sünder bin, dann muss das meinen Umgang mit den noch nicht Christen doch entscheidend prägen. Dann kann ich nicht von oben herab tönen. Ich war, wenn der Herr Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist, dann können die Vertreter der Gnadenau nicht auf dem hohen Ross galoppieren. Dann können wir nicht auf dem Hochsitz unseres Glaubens Position fassen, das Gewehr in Anschlag bringen, ein Objekt der Bekehrung sichten, Kimme und Korn in Ordnung bringen und mit einem Blattschuss den anderen erledigen. Der Hochsitz des Glaubens ist eben, solange wir auf dieser Erde leben, das Armsünderbänklein und da kommen wir nicht herunter. Wir sind Bettler, hoc est verum. Damit ist Luther gestorben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber was sind wir für Bettler? Wir sind Bettler, die jeden Tag zum Freitisch Gottes gehen. Und dazu kann ich die anderen einladen. Sieh einmal, das habe ich erlebt. Den Durst meines Lebens, den Hunger meines Lebens, dort ist er gestillt worden. Und das gilt für dich auch. Unsere Erfahrung illustriert den Glauben. Was sind wir? Begnadigte Sünder. Ja, wenn ich das weiß, und wenn dann jemand etwa in der Beichte eine schlimme Sache erzählt, dann kann ich nicht zusammenzucken. Dann weiß ich, wir sind alle aus demselben Stoff. Und in meinem Unbewussten, da liegt genügend Material, auch für all solche Gedanken und Taten. Dass es nicht dazu kam, das verdanke ich vielleicht schon vom christlichen Elternhaus her, seiner Bewahrung. Aber wir sitzen doch miteinander in einem Boot. Mich hat das immer so beeindruckt, dass der hochsensible und ästhetisch sehr empfindsame, adlige Friedrich von Bodelschwingh. Ich habe mal gehört, nur seine Frau habe ihm Butterbrote schmieren dürfen. Hochsensibel. Dass dieser Mann einen stinkenden, verlausten Alkoholiker in die Arme schließen konnte und sagen, komm, Bruder. Wir sitzen beide in einem Boot. Wir liegen beide in einem Krankenhaus. Nur ich kenne den Arzt. Was ist denn unsere Erfahrung, dass wir angefochtene Leute sind, wenn wir es doch nicht verdrängten, dass wir angefochtene Leute sind? Paulus sagt, nur wer die Trübsale Asiens erlebt hat, der weiß, dass der Gott ein Gott alles Trostes ist, der uns tröstet, damit wir weiter trösten können. Angefochtene Leute, das kann uns auch nach einer Gemeinschaftsstunde passieren, dass ein Großvater auf uns zukommt und sagt, ja, meine Generation wird es ja wohl noch überleben, aber was aus meinen Enkeln wird? Tun wir doch nicht so, als ob die Anfechtung des Zeitgenossen uns nichts angingen. Wenn wir so tun, dann liegt das nicht an unserer Gläubigkeit, sondern an unserem dicken Fell. Christen sind sensibel für die Nöte auch der Mitmenschen. Und den Trost, den sie dann empfangen, er wird allein ganz recht behalten. Den Trost können sie dann weitergeben. Ich vergesse nie, wie der frühere Leiter der Bethler-Anstalten, Alex Funk, uns einmal erzählte, dass seine einzige Tochter an Leukämie gestorben ist. Die Mutter als Ärztin stand hilflos daneben. Und dann kamen nach dem Tod gut gemeinte Beileidsbriefe, manchmal auch mit Bibelstellen. Ach, was muss euch der Herr doch lieb haben, welche der Herr lieb hat, die züchtigt er. Der sagte, wir konnten das nicht tragen. Es geht einfach nicht, dass man selber unangefochten im Schneckenhaus sitzt und dann die Menschheit mit Bibelsprüchen befeuert. Nichts gegen die Bibelsprüche, aber wir haben das lösende Wort nicht einfach wie Pulver auf der Pfanne, sondern es muss erbeten sein vom Herrn in dem richtigen Augenblick. Paulus hat den Imperativ ins Neue Testament gebracht, weinet. Bitte, es ist ein Imperativ der Bibel. Weinet. Weinet mit den Traurigen. Und wenn wir mit den anderen nicht weinen, dann werden wir ihnen auch den Trost des Evangeliums nicht sagen können. So sehr sind wir mit unserer personalen Existenz einbezogen. Ja, das dürfen wir sagen. Ich hab's. So wie Archimedes, einst der Grieche, als er die Gesetze der Schwerkraft entdeckte. Ich hab's. Heureka. Aber wenn ich rufen darf, ich hab's, dann doch deswegen, weil er mich hat, weil er mich festhält. Deshalb werden alle Gespräche an der Theke Gnadenhaus doch so aussehen. Sieh einmal, die Nahrung, von der ich lebe, ich nehme sie täglich, ist auch für dich da. Die Medizin, die mir das Leben gerettet hat, ich nehme sie täglich, die ist auch für dich da. Komm, prüf's doch, ich hab's selbst erfahren. Der vierte Punkt, Realsachlichkeit. Der durch Reklamesprüche und politische Parolen abgebrühte, durch unablässige Starproduktion und Vermarktung angeekelte Zeitgenosse will wissen, was Sache ist. Er fragt nach Menschen, die nicht sich selbst und ihre private Ideologie an den Mann bringen wollen. Er hat ein Recht darauf, bei uns strenge Sachlichkeit zu finden. Den nüchternen, selbstlosen Hinweis auf die Realität, die unser Leben trägt. Wir haben es erfahren. Aber nun, wir predigen nicht unsere Erfahrung. sondern wir predigen und illustrieren mitsamt unserer Erfahrung Jesus Christus als unseren Herrn. Wir predigen nicht uns selbst. Nicht wahr? Erfahrung ist ja nicht die Sache selbst. Erfahrung ist nicht das Wasser, das wir anderen reichen können. Die Quelle heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus und seine Geschichte, Karfreitag und Ostern, ist alle Erfahrung vorweg und vorgegeben. Was ist die Erfahrung? Die Erfahrung ist nur der Becher, mit dem wir aus dieser Quelle trinken. Wenn wir jemand zum Glauben führen, dann wollen wir ihn zu dieser Quelle führen, nicht zu unserem Becher. Es ist nichts damit getan, dass einer sich bis zum EC bekehrt. Damit ist gar nichts getan. Es ist nichts damit getan, dass sich jemand bis zum Gemeinschaftschor bekehrt. Und es ist erst recht nichts damit getan, dass jemand meine Erfahrung nachempfindet. Er muss bis zu Jesus kommen. Die Erfahrung ist nicht schöpferisch. Die Erfahrung empfängt nur. Also, über die Erfahrung hinaus, hin zur Sache. Was ist die Sache? Die Sache ist das biblische Wort. Ich finde jenes Beispiel von Watchman Nee so sehr hilfreich. Da sagt er, wie muss eine ordentliche Seilschaft bei einer Bergtour geordnet sein? Als Bergführer voran, das Wort Gottes. An das Wort Gottes angeseilt, zweitens der Glaube. Der dritte im Bunde, der so hinternach trottet, das ist die Erfahrung. Wort Gottes, Glaube, Erfahrung. Ja, unsere Zeitgenossen, die das ganze Bergunternehmen von unten begucken, die sehen zuerst die Erfahrung und sagen, Mann, was hast du denn da erlebt? Aber die Erfahrung ist das Schlusslicht. Am Anfang steht das Wort und dahin die Menschen zum Wort führen. Ich denke, ich will ein Stichwort nennen. Mich bekümmern so sehr die Analphabeten höherer Ordnung. Darunter verstehe ich all die vielen jungen Menschen, die in der Schule das Lesen gelernt haben, also die theoretisch lesen können, die aber prinzipiell nicht lesen. Weder ein Buch noch eine Zeitschrift noch sonst etwas. Das sind reine Videomenschen. Die lesen überhaupt kein Buch, geschweige denn die Bibel. Wieso denn auch? Und wenn ich mir jetzt weitgehend unsere Jugendkreise ansehe, ich bekomme das immer wieder auf Fragen bestätigt. Es sind Menschen, die ohnehin lesen. Schüler, die lateinische Vokabel und englische Vokabel und deutsche Literatur lesen und so, das sind lesende Menschen und die lesen nun auch noch zusätzlich oder als Wichtigstes die Bibel. Was machen wir mit den Analphabeten, diesen Videotypen und Motorradtypen, die überhaupt keine Literatur in die Hand nehmen, auch keine Bibel? Haben wir da was schon für gefunden? Ja, man kann über Bibelcomics schelten, die Nase rümpfen, aber wenn ein Mensch dadurch ans Wort geführt wird, warum denn nicht? Oder ich weiß vom Volksmissionarischen Amt in der Badischen Kirche, dass die Straßeneinsätze machen, die mit einer Pantomime beginnen, mit einem Spiel. Da wird ein Gleichnis Jesu gespielt, ohne ein Wort. Und die Leute bleiben stehen und gucken zu. Und dann wird's nachher erzählt und evangelistisch verkündigt. Alle Pioniermission bei den Eingeborenen hat ja nicht mit dem Buch angefangen, sondern mit dem Erzählen des Evangeliums. Und es war dann schon ein neuer Abschnitt der Kirchengeschichte. Es war manchmal erst die zweite, dritte Generation, wenn die wichtige Arbeit geschafft war, in die Muttersprache das Evangelium zu übersetzen. Die meisten von uns werden durchs Bibellesen oder über die Bibel zum Glauben gekommen sein. Die junge Generation wird heute durch unser Erzählen zur Bibel kommen müssen. Haben wir da eigentlich schon Wege gefunden? Wege hin zum Wort, darum geht's mir, dass wir zum Wort kommen. Lassen Sie mich das nochmal ganz deutlich sagen. Wir müssen wissen, was wir tun, wenn wir das Wort weiter sagen. Ein schweizerisches Bekenntnis sagt, die Predigt des Wortes Gottes ist Wort Gottes. Wenn irgendjemand von uns ein persönliches Zeugnis weitersagt, eine Bibelstunde hält, eine Einleitung EC macht, dann sagt er Gottes Wort, das ist ja das Wunder. Gott selber nimmt dann das Wort und macht es zu seinem Wort. Vielleicht kann das ein Beispiel deutlich machen. Der frühere Leiter der Warnauer Bruderschaft und der Missionsschule in Unterweissach, Max Fischer, war bei einer Gemeinschaftskonferenz im Schwabenland und da fragte ihn ein Bruder, der morgens die kleine Andacht gehalten hat. Nun, Herr Pfarrer, wie hat Ihnen denn mein Adächtle gefallen? Da hat Max Fischer ihn angefahren, wieso ihr Adächtle, das war Gottes Wort? bei dieser so demütigen Frage, wie hat Ihnen denn mein Adächtle gefallen? Meine kleine Andacht ist alles unsachlich. Es geht nicht um mein Adächtle, sondern um Gottes Wort. Und es geht nicht um subjektive Gefalle. Er hat schön gepredigt, darum geht es überhaupt nicht. Wenn wir den Mund auftun, den Namen Jesus reden, dann steht dahinter die Verheißung, jetzt tut Gott seinen Mund auf. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist selber Wort Gottes. Das ist der Reformation. Esst, das ist mein Leib, das ist Wort Gottes. Also, wir Gratisverkäufer vom Hause Gnadenau haben nicht auf unseren Namen patentierte, mit feinem Geschmack für Muster und Dekor, in fleißiger Heimarbeit selbst gestrickte Pullover auf dem Ladentisch zu präsentieren, sondern das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Darum Mut zur Sache und zur Sachlichkeit. Ja, wer das alles könnte, emotional und rational und personal und real, zuversichtlich, argumentierend, unter existenzieller Betroffenheit und dabei ganz bei der Sache. Wer das alles könnte? Und wer das recht dosieren könnte? Wann ist denn das Argumentieren dran? Vielleicht eine ganze Nacht lang? Und wann muss man sagen, Schluss, lieber Freund? Was du jetzt an Fragen stellst, hat nur noch Alibi-Funktion. Ich spreche nicht mehr. Wann ist das Emotionale dran, dass man einem anderen einfach die Hand drückt? Hiobs Freunde, die ja hinterher alle als Schwätzer disqualifiziert wurden, haben vorher immerhin 7 Tage und 7 Nächte am Lager ihres Freundes geschwiegen. Wann ist das Emotionale dran? Wann ist das zeugnishafte Erzählen dran? Wann ist die gute Stunde dafür? Hör mal, jetzt will ich dir einmal erzählen, wie es in meiner Ehe gegangen ist. Wie Gott da eine Krise gewandelt hat. Und wann ist das Aufschlagen der Bibel dran? Jetzt da steht's und dies Wort gilt für dich. Ich freue mich so, dass geschrieben steht, wem Weisheit mangelt, der bitte drum. Die Weisheit Gottes, die so dosiert nämlich. Die gibt uns den richtigen Augenblick und das richtige Wort, das Was und das Wie, das Woher und Wohin, das nimmt der Geist Gottes in seine Obhut. Denn darauf kommt's doch an im Kaufhaus Gnadenau, dass wir dem einzelnen Kunden zur rechten Zeit den rechten Artikel mit den rechten Worten recht lieb machen. Erster Gedanke, im Kaufhaus Gnadenau, an der Theke, Gratisverkäufer sind wir, Zeugen Jesu Christi, und all das ist uns geschenkt, ist eingepackt, wir wollen es auspacken für unseren Zeitgenossen. Sozusagen über sein Berufsbild. Im zweiten Teil möchte ich mit Ihnen nachdenken über Ware und Kunde. Wie verhält sich denn die Ware, die wir dort auf dem Tisch liegen haben, zu dem Kunden, den wir gewinnen möchten, dort auf der Sola Gratia Basis? Passt der Zeitgenosse zum Evangelium? Passt das Evangelium zum Zeitgenossen? Gewiss, dass Jesus Christus Evangelium ist immer ein und dasselbe, das ewige Evangelium. Aber der Schatten des Kreuzes und das Licht von Ostern, die fallen auf eine sich rasant verändernde Wirklichkeit. Mir wird das immer so deutlich an einem Vers von Theodor Storm aus dem Jahre 1848, aus seinem Oktoberlied, da heißt es, und geht es draußen noch so toll, unchristlich oder christlich, ist doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich unverwüstlich. Das ist das Lebensgefühl von 1848. Ist doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich unverwüstlich. Wir haben heute das eine und selbe Evangelium, aber merken Sie, wie die geistige Landschaft sich verändert hat? Und an der Stelle ist immer wieder die Frage entstanden, die wir jetzt grundsätzlich kurz anfassen möchten, die Frage nach dem Anknüpfungspunkt. Wie hole ich denn den Zeitgenossen ab? Wo kann ich den einhaken? Wo kann ich den anknüpfen? Diese Sache mit dem Anknüpfungspunkt ist Gegenstand von großen theologischen Streitigkeiten. Wir können das im Einzelnen nicht entfalten, aber wir können uns an dieser Stelle auch nicht einfach drücken. Denn beim missionarischen Gespräch muss ich doch fragen, kann ich irgendwo anknüpfen? Ich möchte zu diesem Stichwort anknüpfen 3 Ansätze drei Ansätze skizzieren. Der erste Ansatz ist der Versuch, von unten zu kommen. Oder der anthropologische Ansatz, der Ansatz beim Menschen. Das sieht etwa folgendermaßen aus. Was braucht der Zeitgenosse? Nun, da wollen wir ihn doch selber fragen. Er ist ja mündig genug, uns Antwort zu geben. Zeitgenosse, wo drückt dich der Schuh? Wie heißen deine Sehnsüchte und Defizite, deine Wunsch- und Albträume? Also ich karikiere jetzt ein bisschen. Dann sagt der Zeitgenosse, also was mich persönlich angeht, da möchte ich Geborgenheit, Hilfe in Lebenskrisen, kurz Glück. Was mich als Bürger betrifft, so möchte ich die heile Umwelt, Arbeit für alle und den Weltfrieden, kurz Wohl. Und was mich als denkenden Menschen umtreibt, etwa die Frage nach Leid und Ungerechtigkeit und frühem Sterben, da möchte ich kurz Sinn. Also nehmen wir einmal an, der Zeitgenosse sagt, ich möchte Glück, Wohl und Sinn. Was muss man dann nach diesem Modell sagen? Wie schön! Genau das findest du optimal bei Jesus. Gerade für diese Artikel ist Gnadenau das Spezialgeschäft. Wenn man das so macht, was wird dann aus Jesus? Dann wird aus Jesus der just grad maßgeschneiderte Anzug, den wir für unsere Blößen meinen nötig zu haben. Oder um es deutlicher auszudrücken, Jesus ist sozusagen der Deckel auf den Topf unserer Bedürfnisse. Die Wünsche des Zeitgenossen und der Jesus verhalten sich zueinander wie Topf und Deckel. Ich könnte auch sagen, das ist das klassische Bedürfniserfüllungsmodell. Was, du willst glücklich werden? Jesus macht's. Wir müssen einen Augenblick überlegen, ob dieses so direkte Bedürfniserfüllungsmodell, ob das gehen kann. Also da haben wir einem Zeitgenossen maßgerechtes Glück versprochen. Und dann liest er, was der Apostel Paulus in Philipper 2 sagt. Wenn ich auch geopfert werde bei dem Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Was sagt der Paulus? Mein Martyrium ist für mich Glück und für euch ein großes Fest. Und was sagt dann der Zeitgenosse? Aber bitte, so haben wir nicht gewettet. So eine Art Glück, die behaltet lieber für euch selbst. Was ihr getan habt, ihr habt mich geprellt, betrogen, verschaukelt. Das ist Etikettenschwindel. Martyrium soll Glück sein. Glück heißt, dass ich kriege, was ich mir wünsche. Also wir merken, das ist gar nicht praktikabel. Der Schuss geht hinten raus. Die Frage, ist es denn sachlich recht richtig? Da sagt jemand durch das Buch von Franz Alt, Frieden ist möglich, ist mir die Bergpredigt und auch der Herr Jesus wieder richtig lieb geworden. Frage ist nur, was ist das für ein Herr Jesus? Rainer Riesner hat ja kürzlich in einem Artikel das Jesusbild untersucht. Und da sagt er, da ist Glaube auf Moral reduziert. Altes Gesetz, nicht neues Evangelium. Das Ganze ist eine dünne Jesulogie. Nicht wahr? Man hatte mal den Aufklärer Jesus, man hatte das Genie Jesus, man hatte den Revolutionär Jesus, man hatte den Sozialisten Jesus, man hatte den Nationalsozialisten Jesus, man hatte den Hippie Jesus und jetzt hat man den Pazifisten Jesus. Das passt immer auf die Bedürfnisse wie der Deckel auf den Topf. Wenn wir das merken, dass Jesus dabei immer nur ein Symbol wird für unsere Wünsche, sozusagen immer nur die Figur auf unserem Schachbrett. Wir haben aber das Schachbrett. Dann müssen wir doch sehen, so geht's nicht. Da bekommt ja nicht Gott Recht bei uns, sondern wir wollen Recht bekommen bei Gott. Gott hat gefälligst alles, was wir uns wünschen, unsere Bedürfnisse, unsere Postulate so zu befriedigen, wie wir uns das denken. Nach diesem Modell 1 soll der alte Adam Ostern erleben, ohne durch Karfreitag hindurch zu müssen. Und es ist ja auch nicht wahr, dass Jesus einfach das Vakuum ausfüllt. Der alte Adam ist ja gar kein Vakuum. Er ist ja total gefüllt, randvoll, übervoll mit sich selbst. Das meint ja Sünde. Also was das Modell 1 angeht, müssen wir sagen, der Slogan, der Kunde ist König, kann für das Sola Gratia Kaufhaus Gnadenau nicht gelten. Und auch für seine Mitarbeiter nicht. Der Kunde ist König. Sie bekommen alles genauso, wie sie es wünschen. Und zwar gerade deswegen nicht, weil wir den Kunden lieben. Wir möchten ihm ja die echten Edelsteine geben und nicht billigen Modeschmuck. Nun denn der zweite Versuch. Man kann auch radikal von oben kommen. Der streng theologische, abstrakt theologische Ansatz. Also wenn wir gemerkt haben, so geht's ja nicht, dass wir fragen, Hans Schmidt und Lieschen Müller, was wollt ihr denn? Und Jesus macht's. Dann machen wir es doch umgekehrt und sagen, was braucht der Zeitgenosse? Das muss man ihn am allerwenigsten fragen. Er versteht doch nichts davon. Da kommt ja doch nur dummes Geschwätz heraus. Seit wann stellt denn der Patient die Diagnose statt des Arztes? Die biblische Offenbarung allein weiß, was der Mensch objektiv braucht und nicht nur subjektiv wünscht. Das heißt also, Zeitgenosse, ich will dir sagen, was du brauchst. Eins ist Not, Erkenntnis der Sünden, Buße, Bekehrung, Vergebung, Wiedergeburt, ewiges Leben. Kapitulieren musst du und zu Kreuze kriechen. Ist das falsch? Das ist nicht falsch. Wie würde jetzt das Plakat bei Kaufhaus Gnadenau heißen? Achtung, hier wird jeder Kunde vom König zum Bettler umfunktioniert. Wir führen zwar gar nichts von dem, was Sie wünschen, dafür aber alles, was Sie wirklich brauchen. Ja, ob das praktikabel ist? Ob der Zeitgenosse bei dieser Bedienung von oben sich nicht oft von oben herab bedient vorkommt? Dass er dann sagt, ihr habt mir gar nicht zugehört. Ich habe euch das gesagt, was mir das Herz abschnürt. Der Atomkrieg, der Stress am Fließband, meine Ehekrise, die Umweltverschmutzung. Ihr habt gesagt, alles Bagatellen, wichtig ist nur das jüngste Gericht. Ob er auf diese Weise sich angenommen weiß, ob man dabei ihn abholt, können wir so fragen? Dürfen wir so fragen? Wenn der Herr Jesus hätte senkrecht von oben tönen wollen, dann hätte er nicht in Mariens Schoß zu kommen brauchen. Ich finde das immer so sehr eindrücklich, dass die Kinder auf Jesus herumturnten, auf ihm herumkletterten, dass die Kinder mit Jesus ohne fromm doch fröhlich waren und Jesus sie dann segnet. Also senkrecht von oben, das ist zwar nicht Topf auf den Deckel, aber da kommt das Evangelium wie die Faust aufs Auge. Das Topf-auf-den-Deckel-Modell scheint mir nicht zu nützen. Das Faust-aufs-Auge-Modell, ob das die wahre Lösung ist? Wir müssen einen Augenblick hier weiter nachdenken. Die Schweizer nennen das ja Hirnen. Ich hirne, du Hirns, lassen Sie uns noch etwas hirnen. Es gibt in der Christologie, in der Lehre von Jesus Christus, genau dasselbe Problem. Die einen sagen, wir müssen eine Christologie von unten machen. Wir fangen bei dem Menschen Jesus und seinem Wohlverhalten, den Armen und Unterdrückten gegenüber an und versuchen dann, emporzuklettern zu Gott. Das ist noch nie gelungen. Man ist immer unten bei dem humanistischen Jesus-Ideal geblieben. Und die anderen sagen, wir müssen ganz oben anfangen und dann uns vielleicht nach unten abseilen. Die sind meist hoch oben geblieben. Dr. Bockmüller hat vor Jahren in einem Buch einen schönen Vergleich gebracht. Da sagt er, wenn man mit einem gegnerischen Radarsystem zu tun bekommt, dann kann man versuchen, es zu unterfliegen, ganz in Bodennähe. Was ist das Risiko? Dass man auf dem Boden zerschellt. Das wäre der Weg unten. Es gibt auch den anderen Weg, man überfliegt es in himmlischen Höhen. Da ist man zwar ganz sicher, aber man bekommt gar keinen Kontakt mit der kritischen Sphäre. Ich habe auch das versucht, in dieser Grafik ganz kurz zusammenzufassen. Da gibt es ein Modell, das nur von oben denkt. Der ewige Sohn Gottes, das wird mit Nachdruck betont. Aber Jesus bleibt dann ganz weit von uns fern. Er ist der ganz andere. Es gibt keinen Kontakt zwischen diesem Jesus und unserer Wirklichkeit. Und dann das gegenteilige Modell, da bleibt Jesus ganz unten. Und es kommt gar nicht zu einer Christologie, sondern nur zu einer Jesulogie. Jesus das Vorbild. Jesus ist dann einer von uns. Er sitzt wie jener berühmte Münchhausen mit uns im selben Sumpf drin, ohne dass er wie Münchhausen sich selbst und uns dabei herausziehen könnte. Das wird keine Lösung sein, oben oder unten. In der Dogmengeschichte nennt man den Versuch, nur oben zu bleiben, Doketismus. Da sagt man, Jesus hatte ja nur einen Scheinleib. Er war ja gar nicht wirklich Mensch. Vor einiger Zeit lief im Fernsehen, schon einige Jahre her, diese Reihe von Filmen über das Leben Jesu, sehr eindrücklich. Da sagte eine Frau in einer Nachbargemeinde zu ihrem Pfarrer, nicht wahr, Herr Pfarrer, aber eigentlich hat es dem Heiland doch nicht wehgetan. Das ist Doketismus. Nicht, das sieht alles nur so aus, als ob er litte. In Wirklichkeit hat er sich nur wie bei einem Karnevalsscherz verkleidet. Da ist er nicht wirklich unten angekommen. Oder dieses Modell da unten, da kann man Jesus nach Belieben aus der Requisitenkammer des Theaters gerade so einkleiden, wie man ihn gerne haben möchte. Mal revolutionär und mal pazifistisch. Was ist denn dann der rechte Weg? Wenn ich mir das Neue Testament ansehe, dann entdecke ich darin eine Leidenschaft, dass Gott nämlich mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Gott möchte zu uns kommen. Der zentrale Satz am Anfang des Johannesevangeliums heißt, das Wort ward Fleisch. Das heißt, der von ganz oben kommt nach ganz unten. Die Wirklichkeit oben und die Wirklichkeit unten, sie finden sich in einer Schnittmenge. Ich will das ein bisschen veranschaulichen. Jesus wird geboren. Meinen Sie, dass er anders geboren wurde, als wir geboren werden? Ohne Wehen bei Maria, ohne Schmerzen, ohne Abnabelung. Er wurde geboren ganz genauso wie wir, vom Weibe geboren. Aber genau da steckt der fundamentale Unterschied. Keiner von uns ist gefragt worden, ob er geboren werden wollte. Ob als Mann oder Frau, ob als Deutscher oder als Afrikaner, ob in dieser oder jener Familie, ob in diesem oder jenem Jahrhundert. Wir alle wurden nicht gefragt. Was ist das Besondere an seiner Geburt? Er ist der Einzige, der das Leben gewählt hat. Er hat Ja zu uns gesagt. Also mittendrin zugleich der ganz andere. Oder das Sterben, da geht er wirklich unten durch. Der Kreuzestod ist ja letztendlich ein Kreislauftod. Und unendlich viele Menschen sterben durch einen Todeskreislaufversagen. Medizinisch ist der Tod nicht anders als das Sterben anderer Menschen. Und wieder genau im Tod drin das Besondere. Der Tod ist der Sünde Sold. Und da gibt's einen, der hatte keine Gemeinschaft mit der Sünde. Der musste nicht sterben, sondern der wählt stellvertretend für uns den Tod. Der Schweizer Lyriker Kurt Marti hat gesagt, wir werden gestorben. Wir sterben nicht, wir werden gestorben. Nur einer tat's. Es gibt nur einen, der wirklich sagen kann, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe mein Leben. So könnte man das an allen Dingen zeigen. Jesus ist mittendrin der ganz andere. Daraus muss ich jetzt Konsequenzen ziehen. Das bedeutet von unserem trinitarischen Gottesglauben her, in Jesus kommt ja wirklich der Schöpfer aller Welt zu den Menschen. Alles ist durch ihn geworden. Er kommt in sein Eigentum. Und wenn die Seinen nun sagen, nein, danke, dann ändert sich dadurch nichts daran, dass sie die Seinen bleiben. Sie sind zwar Rebellen, aber sie bleiben Gottes Rebellen. Sie sind zwar subjektiv total gottlos, aber sie sind Gott nie los. Sie bleiben von allen Seiten von Gott umgeben. Ja, jeder Mensch trägt lebenslang die Fingerabdrücke Gottes an sich. Und was heißt das denn? Die tiefste Unruhe im Menschen ist, ohne dass er das weiß, ohne dass er es wahrhaben will, Heimweh. Alle Probleme des Menschen, ob religiöse oder philosophische oder intellektuelle oder politische oder soziale, alle Probleme, die der Mensch uns auftischt, sind zutiefst verschlüsselt nur Ausdruck der Gottesfrage. Das weiß er nicht, das will er auch nicht. Und die Fragen sind oft geradezu dämonisch pervertiert. Und doch ist es wahr, es hat der Mensch in der Tiefe seines Wesens deswegen so ungeheuren Durst wie jene Frau am Jakobsbrunnen, weil ihm das Wasser des Lebens fehlt. Und jetzt versucht er mit allen möglichen Surrogaten diesen Durst zu löschen und macht sich kaputt. Das ändert nichts daran, dass die Wurzel dieses Durstes, die Wurzel dieses Durstes seine Herkunft aus der ewigen Heimat ist. Ja, wenn wir das jetzt mal versuchen zusammenzufassen, nach dem ersten Modell verhält sich die Frage des Menschen und das Evangelium wie Topf und Deckel. Nach dem zweiten Modell, senkrecht von oben, verhält sich das Evangelium zur Frage des Menschen wie Faust und Auge. Wie verhält es sich denn nach dem dritten Modell? Nun, wie das Messer des Arztes und das Pflaster zu einem Geschwür. Das Messer des Arztes bestätigt das Geschwür keineswegs. Es wird auch nicht einfach überpflastert, sondern das Geschwür wird aufgeschnitten, aber dann wird's geheilt. Das Evangelium verhält sich zu den Fragen und Nöten, zum Umgetriebensein des Menschen, wie das Messer des Arztes und das Pflaster des Arztes zu einem Geschwür. Vielleicht ist das ein drittes Modell. Jetzt komme ich zu einer These. Wir müssen ja jetzt in den Schlussüberlegungen, das ist nur ein Denkanstoß, ja weiterkommen zur Frage der Sprache. Wie reden wir denn mit den Zeitgenossen? Eine These zur Sache und zur Sprache. Was der Mensch mitbringt, das wird nicht einfach zerstampft und in den Mülleimer geworfen. Aber es muss durch eine radikale Verwandlung hindurch. Es muss mit Christus sterben und auferstehen. Ich will das ein bisschen deutlich machen. Da sagt Paulus, die Juden streben nach Gerechtigkeit. Ist das schlecht? Gerechtigkeit heißt doch, zu Gott im richtigen Verhältnis stehen. Gerechtigkeit ist also von der Schöpfung her etwas Richtiges. Was passiert jetzt? In der Sünde macht der Mensch die eigene Gerechtigkeit, die Selbstgerechtigkeit, die Selbstherrlichkeit daraus. Ist es jetzt mit der Gerechtigkeit aus? Wenn man jetzt den Römerbrief liest, dann entdeckt man, diese Selbstgerechtigkeit des Menschen, die wird in das Sterben und Auferstehen Jesu Christi hineingeschickt. Und was kommt dann raus? Die Gottesgerechtigkeit. Also das Thema Gerechtigkeit wird durch Kreuz und Auferstehung hindurch radikal verwandelt. Die Juden sprechen von Gerechtigkeit, das ist gut. Aber dass sie in der Sünde daraus die eigene Gerechtigkeit gemacht haben, das muss weg. Was steht am Ende? Die Gottesgerechtigkeit. Dann sagt Paulus, und die Griechen fragen nach Weisheit. Ist das etwas schlecht? Ein Gott, der dem Menschen die Vernunft geschenkt hat, der will doch, dass der Mensch nach ihm fragt. Was passiert? Daraus macht der Mensch die Weisheit dieser Weltzeit. Und die Weisheit dieser Weltzeit sagt dann, das Wort vom Kreuz ist dummes Zeug, witzli, putzli, Nonsens. Diese Weisheit kann man nicht aufklären, diese Weisheit muss in den Tod. Aber dann gibt es, oh Wunder, Sterben und Auferstehen. Was verkündigt Paulus dann? Die Weisheit Gottes. Mir liegt sehr daran, dass wir dieses Schema, diesen Dreischritt uns klar machen, weil dieser Dreischritt überall anzuwenden ist. Da fragen Menschen nach Zeichen. Ist das verkehrt? Ja, wenn der Gott der Bibel, wie Luther sagt, kein schnarchender Gott ist, sondern ein Gott, der sich offenbart, dann muss es doch Zeichen geben. Das ist nicht verkehrt. Worin besteht die Sünde? Dass man jetzt Zeichen von Gott fordert, also steig herab vom Kreuz, dann glauben wir andernfalls nicht. Wird damit die Zeichenfrage erledigt? Oh nein, Gott jetzt setzt jetzt auf seine Weise das neue Zeichen von Karfreitag und Ostern. Oder ein ganz anderes Modell. Dass wir Menschen unser Leben lieben und unser Leben erhalten möchten, unser Leben schützen möchten bis hin zum Umweltschutz, das gehört zum ersten Glaubensartikel. Aber was wird aus diesem Willen zum Leben? Auf der Ebene der Sünde wird daraus die Selbstsucht. Jetzt ist das Entscheidende. Die Psychologen und Pädagogen sagen jetzt, die Selbstsucht, die muss man zügeln, die muss man bremsen. Da muss man selbst Zucht draus machen. Sigmund Freud würde sagen, das muss man sublimieren und verfeinern. Was sagt das Neue Testament? Sterben muss das, sterben. Das ist so verrottet, dass es durch Tod und Auferstehung neu wird. Und was kommt heraus? Ich darf mich durch Jesus Christus neu empfangen. Ich danke Gott und freue mich wie das Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Es geht also immer um diesen Dreischritt, um dieses Gefälle. Was heißt denn das? Das heißt, dass alle großen Sehnsuchtsworte der Menschheit vom Evangelium aufgenommen werden, durch diese Verwandlung, durch das Sterben und Auferstehen durch. Ein paar Beispiele. Die Worte personhafter Nähe. Vater, Vater unser, Mutter, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, merken Sie, hier werden Urworte der menschlichen Sprache auf eine neue Ebene gehoben, durch Sterben und Auferstehen. Unser Haus, Häuslebaue, meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Die Heimat, unser Politeuma, unsere Heimat ist im Himmel. Oder die Grundnahrungsmittel, Brot, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Oder die kosmischen Begriffe, Himmel, Licht, Finsternis, die Sonne, die mir lachet. Und dann die Sehnsuchtsworte, Liebe, Freude, Friede, Gerechtigkeit. Also alle diese Urworte des Menschen werden umgeschmolzen. Noch einmal, ich kann sie nicht geradlinig überführen ins Evangelium und zu sagen, Jesus macht dich so glücklich, wie du dir das vorstellst. Das wäre natürliche Theologie. Aber diese Urworte kommen auch nicht einfach senkrecht von oben herab, wie die Faust aufs Auge, sondern da werden Worte aus der Schöpfungssprache, die in die Sünde hineingerutscht sind, neu geboren. Sehen Sie, wenn mir jetzt jemand sagt, mir geht es um Selbstverwirklichung, dann sage ich mir auch. Dann müssen wir darüber reden. Was meinst du denn unter Selbstverwirklichung? Ja, dass ich alles tun und lassen darf, was ich will. Das meine ich nicht. Glauben Sie denn nicht, dass wenn Gott einmal alles neu macht, wir so verwirklicht sind, wie Gott uns gemeint hat? Für uns passiert die Selbstverwirklichung da, wo das Geschöpf wieder heimfindet zu seinem Schöpfer und ganz die Züge des Geschöpfers. Selbstverwirklichung als getauftes Wort, als Wort, das durch Sterben und Auferstehen hindurchgeht, kann benutzt werden. Stehen Sie, da geht das Gespräch dann los. Mit sich selbst identisch werden, ja. Das kann man sehr dumm verstehen. Aber man kann es auch so verstehen, heute Morgen hatten wir ja den Text. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn ich mich im Spiegel begucke, dann bin ich noch gar nicht ich. Da bin ich nur die armselige Karikatur in der Sündenwelt. Wann werde ich ich? Wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er mein neues Ich mir mit. Es wird da schön, wenn wir uns dann alle nochmal sehen. Da sind wir alle mit uns identisch geworden, so wie Gott uns gemeint hat. Merken Sie, ich will das nur andeuten. Jetzt müsste man lange drüber reden. Jedes Urwort der biblischen, der Sprache lässt sich, falls es nicht total vom Teufel ist, auf diese Weise durch Kreuz und Auferstehung neu gewinnen und zum Gesprächswort machen. Mir geht's darum. Alle großen Sehnsuchts- und Hoffnungsworte der Menschheit gehören nicht der Welt, nicht der Sünde, nicht dem Teufel, sondern den Kindern des Reiches. Wir müssen sie beschlagnahmen, erobern, neu füllen. Wie Luther sagt, sie müssen zur Taufe kriechen, sie müssen ins Bad hinein, sie müssen ausgewaschen werden, sie müssen neu gefüllt werden vom Evangelium. Ich finde diesen Satz von Leonhard Goppelt sehr hilfreich. Jesu Gabe ist etwas radikal anderes als das, was der Mensch für sich begehrt, zum Beispiel Glück. Und doch genau die Erfüllung dessen, wonach der Mensch eigentlich hungert. Es ist doch wahr, dass Jesus glücklich macht. Nur was eigentlich Glück heißt, das entdeckt man erst bei Jesus. Und dieses Gespräch geht's. Lassen Sie mich schließen. Das Wort, um das es heute dem Menschen geht, heißt Leben. Lebensqualität, Lebenswert, Überleben. Schlagen Sie das Johannesevangelium auf und fragen, was ist das Heilswort bei Johannes? Dann heißt es Zoe, Leben. Und darum wird das Gespräch geben. Es kann nicht das alte Leben sein, das ich selbst erhalten will. Heute sprechen ja alle Leute von Umkehr. Buße in dieser Generation. Wozu? Damit wir uns selber erhalten. Aber Jesus sagt, wer sein Leben verliert an mich, der gewinnt's. Ich schließe mit einem Satz der berühmten englischen Kriminalschriftstellerin Dorothy Sayers, die eine überzeugte Christin war. Die sagt einmal, jedenfalls waren und blieben die, die den auferstandenen Christus sahen, überzeugt, dass das Leben es wert ist, gelebt zu werden und dass der Tod nichtig ist. Eine sehr andere Haltung als die der modernen Miesmacher, die so fest überzeugt sind, dass das Leben ein Unglücksfall und der Tod, ein bisschen inkonsequent, eine noch größere Katastrophe ist. Wer von Ostern herkommt, Heinrich Giesen hat das gesagt, der kann Kinder kriegen. Wer von Ostern herkommt, der kann es wagen in eine neue Generation. Wer von Ostern herkommt, der weiß, unser Herr wird allein ganz recht behalten. Dazu möchte ich uns allen miteinander Mut machen. Herrliches Kaufhaus, Gnadenau, Geschäftsbedingung, Paragraph 1, alles zum Nulltarif. Lassen Sie uns fröhliche Zeugen davon sein, im Gespräch mit den anderen, seine Nöte aufnehmen und sie dann zu Jesus bringen, damit durch Karfreitag und Ostern daraus neues Leben geboren wird.